Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2014. Folge 31. Die wilden Jahre von Stefan Schmitz aus Stern Nummer 35 vom 21. August 2014. Gelesen von Margot Ziegenrücker. Wie eine Naturgewalt bricht die Pubertät über Familien herein. Das Abenteuer des Erwachsenwerdens prägt uns ein Leben lang. Für Teenager gerät die Welt aus den Fugen und für die Eltern oft auch. Die gute Nachricht: Das Chaos lässt sich meistern, mit Gelassenheit und Mut zur Freiheit. Ein Sixpack wird das nicht mehr, spricht die Tochter und knufft den Vater beim Strandvolleyball in den Bauch. Später im Café rät sie zur Rasur, auch während des Urlaubs. Die weißen Stoppeln machen dich noch älter. Dazu trinkt die 14-Jährige eine Latte Macchiato, hat ihr Smartphone fest im Blick und reagiert auf alle Versuche, zu ihr durchzudringen mit einem lässigen »Chill dein Leben«. Niemand wird laut, es gibt keinen Streit. Doch alles ist anders, als es lange war. Das Kind ist keines mehr. Wie Vater und Tochter die nächsten Jahre und den Rest des Lebens miteinander auskommen, wird sich bald entscheiden. Der Zufall und das Glück spielen dabei nur eine Nebenrolle, denn die Pubertät ist zwar biologisches Programm, aber dennoch von Menschen beeinflussbar. Am besten, bevor sie überhaupt begonnen hat. Es gibt eine Zeit, in der können Eltern ihre Kinder ins Bad schicken und sie kommen blitzeblank und strahlend wieder heraus. Es ist das Paradies. Einen Moment lang sind sie groß und doch noch klein. Dann, so scheint es das Gesetz zu sein, werden sie zu Monstern, von wegen chill dein Leben. Faul ist die Jugend, dreist und ohne Moral. Diese Klage findet sich schon in 4000 Jahre alten Keilschriften. Der niederländische Biologe Midas Dekkers glaubt gar, Pubertierende seien eigentlich keine Menschen im engeren Sinne, sondern Wesen in einer Art Verpuppungsstadium, hervorgegangen aus Kindern, diesen Larven des Menschseins. Zur nächst höheren Entwicklungsstufe führe die Natur, aber nicht das Flehen, Bitten und Lieben der Eltern. Die Neurowissenschaft liefert kontinuierlich Argumente für alle, die am Verstand der Halbwüchsigen zweifeln. Das Gehirn wird in der Pubertät neu organisiert. Am Ende wird es besser und schneller sein als je zuvor. Bedauerlicherweise liegt, wie bei jeder Grundsanierung, zwischen dem Abschied vom Alten und dem ersehnten Ziel eine Phase, in der es für alle Beteiligten ungemütlich wird. Phasenweise muss der Verstand wegen des Umbaus leider geschlossen werden. Wir bitten, die entstehenden Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Nach den Erkenntnissen der Forscher erreichen die Stirnlappen erst jenseits des 20. Geburtstags Erwachsenenstandard. Und gerade dort sitzen Fähigkeiten, die man sich von jedem Mitbewohner wünscht: Aufmerksamkeit, Impulskontrolle, zielgerichtetes Handeln. Auch die klügste Pädagogik kann nichts daran ändern, dass die Fähigkeit, die Folgen des eigenen Handelns abzuschätzen, in der Pubertät begrenzt ist. Was 13- oder 14-Jährige tun und lassen, wird weniger als bei Erwachsenen von Vernunft und Planung bestimmt und stärker von Gefühlen und spontanen Einfällen. Die Folgen stehen in den Statistiken. Die Zahlen zu Unfalltod, Schwangerschaft, Alkoholmissbrauch können jeder Mutter und jedem Vater Angst einflößen. So sterben nach wie vor mehr Jugendliche als Ältere bei Unfällen. Je 100.000 Einwohner erlitten 2011 statistisch gesehen knapp 500 einen schweren Verkehrsunfall. Unter den jungen Erwachsenen von 18 bis 24 Jahren aber waren es über 1.100. Wenn man den Zahlen des ADAC glauben darf, verursachen Autofahrer zwischen 18 und 24 Jahren mehr als ein Viertel der tödlichen Verkehrsunfälle, obwohl gerade 10% der Führerscheinbesitzer zu dieser Altersgruppe gehören. Da klingt es geradezu zynisch, an die Gelassenheit zu appellieren. Wer sein Kind liebt, spürt einen ganz anderen Reflex. Du bleibst zu Hause. Du gehst da nicht hin. Pass bloß auf. Aber äußerst zweifelhaft ist, ob mehr Verbote und strengere Regeln das Risiko minimieren. In Deutschland werden nach Angaben von Pro Familia für das Jahr 2008 etwa 2,5% der Mädchen vor ihrem 18. Geburtstag schwanger. Das ist im internationalen Vergleich ein extrem niedriger Wert. In den USA ist die Rate um ein Mehrfaches höher. Eine junge Frau, die ein Jahr an einer amerikanischen Schule war, berichtet, die sind ausgeflippt, wann immer es ging. In den letzten Reihen im Kino hatte immer jemand Sex. Bei Treffen ohne Eltern gingen regelrechte Orgien ab. So etwas wäre in Deutschland undenkbar. Pro Familia folgert, wo liberale Einstellungen verbreitet sind und die Akzeptanz von Jugendsexualität hoch ist, kommen ungewollte Schwangerschaften seltener vor. In deutschen Schulen üben 12-jährige Mädchen, wie man ein Kondom über einen Holzpenis rollt. Für viele Eltern, die denselben Kindern morgens noch die Haare bürsten müssen, ist das eine merkwürdige Vorstellung. Sie können sich damit trösten, dass derartiges Training ihre Töchter offenkundig schützt. Die Zahl der Abtreibungen bei Mädchen und jungen Frauen geht zurück. Nur noch 322 Schwangerschaftsabbrüche zählte das Statistische Bundesamt 2013 bei den unter 15-Jährigen. 2006 waren es noch 542. Das gleiche Bild bei den 15- bis 18-Jährigen. Die Zahl der Abbrüche sank von 6.048 auf 3.297. Auch der Erstkontakt mit Alkohol hat sich nach einer Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung nach hinten verschoben. Im April meldete die Behörde, bei den 12- bis 15-jährigen Jugendlichen verläuft die Entwicklung in den letzten 8 bis 11 Jahren im Sinne der Präventionsempfehlungen. Immer mehr in dieser Altersgruppe trinken überhaupt nicht. Bei den Älteren ist der Trend weniger eindeutig. Auch hier zeigt sich, dass es sich bei der Pubertät oder zumindest bei deren Folgen eben nicht um Naturgewalten handelt, die niemand lenken kann. Die Vorstellung, im Menschen laufe ein unabänderliches biologisches Programm ab, hat etwas Romantisches. Sie passt nicht zu unserer Lebenswelt, in der natürliche Prozesse routinemäßig manipuliert, beschleunigt und optimiert werden. Tatsächlich ist auch der Weg ins Erwachsenenleben beeinflussbar. Die Biologie hat Macht, aber die Umstände haben sie auch. Sie wirken sich sogar auf den Zeitpunkt und das Tempo der körperlichen Veränderungen aus. So bleiben Kinder, die sich geborgen und geliebt fühlen, tendenziell länger Kinder. Wer dagegen das Gefühl hat, es wäre besser, auf eigenen Beinen zu stehen, der wird tatsächlich schneller erwachsen. Entscheidend: die Zeit davor. Es kommt eben nicht nur auf die Kinder an, sondern genauso auf die Eltern. Jesper Juhl, ein gefeierter Pädagoge aus Dänemark, hält es für entscheidend, wie die Beziehung vor Beginn der Pubertät gewesen sei. Von Turboerziehung in letzter Minute hält er nicht viel. Wenn Kinder in die Pubertät kommen, haben wir die Möglichkeit zu sehen, was wir zusammen geschaffen haben. Wie sind Alte und Junge miteinander umgegangen? Wie mit anderen? Wie war die Stimmung zu Hause? Welche Werte wurden vorgelebt? Der Prozess, wie wir als Familie miteinander sind, all das erzieht. Viele Eltern sind während der Pubertät ihrer Kinder gerade in einer Phase, in der sie ihr Leben überdenken. Das Durchschnittsalter der Mütter liegt bei der Geburt um die 30, das der Väter noch ein wenig höher. Unter gut gebildeten Städtern ist es heute der Normalfall, dass die hormonelle Umstellung der Töchter mit der der Mütter zusammenfällt. Die Väter haben schon vor der Pubertät des Nachwuchses gemerkt, dass ihre Knie nur noch bedingt bolzplatztauglich sind. Wenn den Söhnen der erste Bart sprießt, wird ihrer eisgrau. Die Eltern kämpfen mit Hitzewallungen, Fettreserven in der Körpermitte und der bösen Frage, was jetzt kommt im Leben. Was die Paarbeziehung taugt, wenn die Kinder einen nicht mehr ständig brauchen. Ob man die Kraft hat, all die Sachen zu tun, die man angeblich nur wegen der lieben Kleinen so lange gelassen hat. Und was aus den Freunden wird, die oft weit entrückt sind oder mit denen vor allem die Aufzucht der Nachkommen verbannt. Mütter und Väter mögen viel mit sich zu tun haben und vielleicht nicht mehr ganz die Energie, die sie ein Dutzend Jahre zuvor die Nächte mit zahnenden Krabbelkindern durchstehen ließ. Aber sie haben einen Vorteil: Erfahrung, die gegen vorschnelle Panik ebenso immunisiert wie das gewachsene Beharrungsvermögen. Das Spiel ist ein anderes als in ihrer eigenen Jugend, als die Eltern tendenziell jünger waren, aber deren Platz im Leben ungleich fester. Heute sagt die Profimutter einer 13-Jährigen, die sich als »Ich bin die Mama von der Lisa« vorstellt, »Wir haben noch Mathe und Latein auf.« Die schwer berufstätige Mutter von Lisas Mitschülern erwidert, ich habe keine Hausaufgaben auf, sondern mein Kind. Auf die Frage nach dem guten Leben gibt es unzählige Antworten. Jetzt interessieren sich die Kinder für sie. Wer heute in die Pubertät kommt, wird ganz verschiedene Entwürfe kennenlernen. Mit dem Job im Zentrum, mit Partner, ohne Partner, mit fragilen Patchwork-Konstruktionen wie zu Großmutters Zeiten 1000 Möglichkeiten warten. Und nicht die eine mit der Option, dagegen zu rebellieren. Das ist toll, aber anstrengend. Die Kinder der Mittelschicht rasen durch die Schule, sollen Sprachen lernen, womöglich eine Zeit ins Ausland gehen, ein Instrument spielen, Mannschaftssport treiben. Sie können es sich gar nicht leisten, ein paar Jahre nach sich selbst zu suchen. Das hat nicht unbedingt jeder Teenager verstanden, aber die Industrien, die mit ihnen Geschäfte machen, stellen sich darauf ein. Da sind jede Menge Entscheidungs- und Gefühlsbeschleuniger für Jugendliche im Angebot. Selbstfindung leicht gemacht. In den Klamottenläden liegen nicht mehr die T-Shirts neben den T-Shirts, sondern neben den Hosen, die zum gleichen Style passen. So führt der Weg zur Selbstfindung nicht mehr durch die ganze Stadt, sondern nur noch in eine einzige Abteilung. Im Kino räumte der Film Divergent die Bestimmung ab, ein Film, in dem es um die Kategorisierung von Jugendlichen geht. Mit 16 Jahren wird der junge Mensch in eine Gruppe einsortiert, zu der er den Rest des Lebens gehören soll. Zu den Furchtlosen, den Friedfertigen, den Gelehrten, den Selbstlosen oder den Freimütigen. Das Pubertätsdrama wird dem Publikum mundgerecht serviert, so dass es sich, gleich nachdem das Licht wieder angegangen ist, den ernsten und nützlichen Dingen des Lebens zuwenden kann. Oder zumindest WhatsApp. Nach 2 Stunden im dunklen Kino warten jede Menge neue Nachrichten. Kommunikation ist allgegenwärtig, wenn auch ganz anders als früher. flüchtiger, mittelbarer, oft mit einem nur virtuellen Gegenüber. Die Eltern sind von der digitalen Welt ihrer Kinder weitgehend ausgeschlossen. Oft können sie nur ahnen, was alles auf die vermeintlich Kleinen einprasselt. Es stimmt, dass Hunderttausende Jugendliche in diesem Land abgehängt werden. Es gibt 14-Jährige, denen es unmöglich ist, einzuschlafen, wenn nicht der Fernseher läuft oder zumindest der Kopfhörer in ihren Ohren steckt. Aber viele schaffen ein Tagewerk, das beeindruckend ist und dessen Bewältigung einen Preis hat. Das Stichwort ist Leidenschaft, sagt die Mutter eines 16-Jährigen. Sie findet ihren Sohn und seine Freunde zu angepasst, zu wenig verwegen, zu sehr geraten nach dem Modell der Globalisierungsprediger, die aus Kindern allseits ausgebildete Durchstarter formen wollen. Einmal war die Mutter mit ihrem Mann ein Wochenende weg von zu Hause. Am Samstag um 23 Uhr rief sie an. Letztlich wollte sie wissen, ob ihre Bude noch steht. Aber da saß der Sohn vor dem ZDF-Sportstudio und war drauf und dran, sich die Zähne putzen zu gehen. Am Sonntag hatte er ein Fußballspiel, am Montag eine Klassenarbeit. Er wollte dafür fit sein. Dem Parkett im Wohnzimmer drohte so wenig Gefahr wie der Stehlampe oder der Nachbarstochter. Die Mutter war beruhigt und irritiert. Offenbar dämpft die Leistungsgesellschaft den Wahnsinn. Der Chauffeur der Spange. Es bleibt trotzdem genug Stoff, aus dem sich Bestseller stricken lassen, die die tragischen wie komischen Momente ausschlachten. In seinem aktuellen Buch erzählt Jan Weiler, was ihm bei der Aufzucht der Tochter widerfährt. Das Pubertier, so auch der Buchtitel, sei fauler als ein sardischer Esel im August um die Mittagszeit, berichtet der Meister des amüsanten Familientraktats. Er ist der Diener. Wer fährt so spät noch durch Nacht und Wind, fragt er und antwortet, ich bin's, mit der Spange von meinem Kind. Der Vater als Dentalbüttel, denn die Zahnspange vergisst das Töchterchen immer, wenn es anderswo übernachtet. Bei Wegversuchen muss er sich vom muffeligen Nachwuchs nachäffen lassen, dessen Liebesdinge gehen ihn nichts an. Er ist entpeinlich und versteht nichts. Weiler ist nicht allein mit seinen Erfahrungen, die ohne Gefängnis und Intensivstation auskommen, aber nicht ohne Drama. Aus Menschen mit halb erwachsenen Kindern sprudeln Geschichten nur so heraus. Darüber, wie angeblich bewusstseinserweiternde Pilze erst im Wald gesammelt, dann zu Tee verarbeitet und anschließend erbrochen werden. Wie Halbwüchsige ihrem Leben einen Kick geben wollen, indem sie etwas im Supermarkt klauen, um es hinterher wegzuschmeißen. Wenn die Eltern auf Geburtstagen von 15-Jährigen im Morgengrauen mit reaktionslosen Alkoholopfern im Bad stehen und versuchen, die Spuren des Gelages abzuwaschen. Und wie zum Frühstück ein testosterongeladener Jüngling aus dem Zimmer der vor kurzem noch unschuldigen Tochter tritt. Man muss wahrscheinlich die Launen der Pubertierenden ertragen, ihr asoziales Verhalten, ihre Abkehr von den gerade noch so vergötterten Eltern. Sie sind anfällig für Stimmungsumschwünge, Antriebslosigkeit wechselt sich mit Aktionismus ab. Ja, es ist ein Elend. Nein, man muss tapfer weiterlieben. Jesper Juhl, der Pädagoge, fasst das so zusammen. Man kann es nicht lösen, man kann es nur leben. Eher unwahrscheinlich findet es Juhl, dass der Sohn auf Vorhaltungen seines Vaters antwortet, Wenn ich so darüber nachdenke, hast du eigentlich recht, Papa. Das heiße aber noch lange nicht, dass an dem Jungen einfach alles abpralle. Er müsse eben sein Gesicht wahren. Und hinter dieser Fassade werde das Gesagte durchaus verarbeitet. Gebraucht werden Eltern auch, wenn sie offenbar nur stören. Ein Kind müsse wissen, sagt Juul, dass es einen oder zwei Menschen auf der Welt gibt, die es wirklich okay finden. Mit einem kann man gut überleben, mit zwei kann man wunderbar leben. Chill dein Leben, sagt das Kind, das eben noch klein war. Der Vater könnte, wenn er klug und gelassen ist, antworten: Verlass dich drauf. Ich freue mich auf das, was kommt. Ich finde dich wirklich okay. Stefan Schmitz wurde unterstützt von Bernhard Albrecht, Frank Ochmann, Nicola Sellmeier und Nicole Simon. Online: Der durchschnittliche 16-Jährige ist mehr als 3,5 Stunden täglich im Netz. 93% nutzen soziale Netzwerke, vor allem Facebook. Etwa jeder Dritte war bereits Opfer von Cybermobbing. Fast ebenso viele haben sich schon mit jemandem getroffen, den sie online kennengelernt haben. Ängste. Kleinere Kinder fürchten vor allem die Trennung von Mutter oder Vater. Pubertierende dagegen haben eher die Sorge, unter Gleichaltrigen nicht zurechtzukommen. Lesen. 26% der 12- bis 19-Jährigen lesen täglich Zeitung. Einfühlungsvermögen. Zwischen dem 12. und 18. Lebensjahr geht die Geschwindigkeit, in der Gefühle anderer erkannt werden, um 20% zurück. Jugendsprache. Etwas Großartiges hieß im Jahr 1900 famos, 1930 Knorke, 1960 Dufte, 1990 Oberaffengeil, 2013 Hammer. 6. Die meisten Jugendlichen erleben das erste Mal mit 16 Jahren. Fernsehen. Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren schauen etwa 110 Minuten am Tag. Die beliebteste Sendung bei 16-jährigen Jungen sind die Simpsons, bei Mädchen gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der Pubertant. Auszüge aus dem öffentlichen Tagebuch eines Hamburger Teenagers. Prokrasti, was? Prokrastination. Das bedeutet, etwas ständig vor sich herzuschieben. Danke, Wikipedia. Als ich dieses Wort zum ersten Mal hörte, war mir klar, das ist mein Leben. Jedes Mal, wenn Freunde zum ersten Mal in mein Zimmer kommen, gucken sie mich etwas verwundert an, wenn sie ein Haufen Legos anlacht. Vor ungefähr 3 Jahren habe ich mir vorgenommen, alle meine Legos aufzubauen und zu verkaufen. Ich habe schon so oft versucht, mich daran zu setzen. Spätestens nach 10 Minuten finde ich aber ein Teil nicht und meine Motivation ist im Keller. Dann sage ich mir: Komm, egal, mach's den nächsten Sonntag. Mama, du nervst. Auch die coolste Mutter kann mich mit bestimmten Sätzen zur Weißglut treiben. Manche davon höre ich täglich. In deinem Zimmer liegen schon wieder 5 getragene Unterhosen auf dem Boden. Guck mal, ich habe dir ein Peeling mitgebracht. Du könntest auch mal die Spülmaschine ausräumen. Leg jetzt mal das iPad weg. Wie, du schreibst morgen eine Arbeit? Wollen wir am Wochenende nicht mal wieder was zusammen machen? Hast du geraucht? Hast du Alkohol getrunken? Ich merke es, wenn du mich anlügst. Der 15-Jährige schreibt anonym für den Fall, dass ihm die Einträge später mal peinlich sein sollten. www.stern.de/wasgeht Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr AG und Co. KG Hamburg. Redaktion Kerstin Beeth, Telefon 040 313 205. E-Mail beeth.kerstin@stern.de. Produktion Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig, DZB. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Brailleschrift im Jahresabonnement 14-tägig als Druckausgabe Stern Zeit Brail und im Datenformat Stern Zeit Brail Digital bei Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig, DZB. Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen. Postfach 100245. 04002 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. E-Mail verlag@dzb.de